Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserem Podcast Neues Lernen. Ich hoffe, ihr habt euch eine ruhige Ecke gesucht für unseren Podcast heute. Ich glaube, wir müssen da schon ein bisschen Konzentration aufbringen für einen wissenschaftlichen Diskurs, den wir für euch vorbereitet haben.
Denn zugegeben, das Thema ist nicht so ganz einfach. Wir haben mit zwei Professoren, Professor Detos und Professor Cunning, nämlich über die Frage gesprochen, welche Rolle Intuition in der Personalauswahl spielen kann oder darf.
Ja, ist ja durchaus ein Thema, über das man auch gerne mal privat diskutiert, oder Julia? Also ich habe auch schon oft drüber mit anderen gesprochen, bist du eher so ein Kopfmensch oder so ein Bauchmensch? Wie trifft man Entscheidungen? Wie viel Bauchgefühl lässt man dazu? Wie ist denn das bei dir so?
Also wenn ich eine ganz wichtige Entscheidung treffen soll, wie jetzt zum Beispiel den Übergang vom Lehramt hier ins Volontariat, da habe ich schon angefangen, so eine Pro-Kontra-Liste zu schreiben und dann ein bisschen abzuwägen, wie gewichtig die jeweiligen Punkte sind. Aber ich glaube, überhaupt auf die Idee auch zu kommen, dass da vielleicht eine Entscheidung anfällt oder dass ich irgendwie was Neues wagen will, das war schon auch ein Bauchgefühl. Also so ganz kann ich es auch nicht sagen.
Und dann bist du zu uns gekommen und hast uns kennengelernt und dann war das Bauchgefühl einfach gesagt, okay.
Richtig.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, das kommt auch im Gespräch dann gleich raus, dass man dieses Bauchgefühl, die Intuition ja einfach nicht ganz abschalten kann. Oder Professor Detos spitzt es, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu. Können wir direkt mal reinhören.
Wir Menschen können unsere Intuition und Emotionen nicht abstellen. Wofür ich dann aber plädiere, ist, sie quasi einem Gegencheck zu unterwerfen durch Analytik. Also ich sage ausdrücklich, bitte nicht den Intuitionen blind folgen.
Wir haben Professor Detos zu diesem Podcast eingeladen, weil sein aktuellstes Buch sich auch um diese Frage dreht, nämlich unter dem Titel Analytik und Intuition in der Personalauswahl. Professor Detos selbst war 25 Jahre an der Leuphana-Universität Lüneburg als Professor für Personalmanagement und Führung tätig, bevor er 2022 in den Ruhestand gegangen ist. Er hat aber weiterhin einige Lehraufträge an der Uni und ist auch als Coach und Berater tätig. Professor Detos hat Betriebswirtschaft und Psychologie in Berlin studiert.
Und als Diskussionspartner haben wir Professor Uwe-Peter Cunning von der Hochschule Osnabrück eingeladen. Er ist ja bekannt für seine spitze Zunge und wenn es um Bauchgefühl und Erfahrungswissen geht, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Der Forschungsschwerpunkt von ihm ist die Personalauswahl und seine Leidenschaft ist es, unseriöse Methoden der Personalauswahl aufzudecken.
Ich finde, dass es nicht in Ordnung ist, bevor es diese empirischen Belege gibt, die mir sagen, ja, wie effektiv ist denn jetzt Intuition in der Personalauswahl, dafür zu plädieren, das einzusetzen, wo wir doch seit Jahrzehnten Belege generieren, die, ich sag's mal ganz, ganz vorsichtig, ein großes Fragezeichen hinter die Macht der Intuition im Sinne von valide Aussage generieren.
Ja, wir hatten schon angekündigt, es ist kein einfaches Thema und wir haben uns auch auf ein wirklich kontroverses Gespräch gefreut und die Zitate zeigen, glaube ich, schon, dass sich das auch erfüllt hat. Wir dürfen schon mal so viel vorab sagen, dass wir trotzdem eine Art gemeinsamen Punkt am Ende entdeckt haben.
Und ohne jetzt weiter viel zu spoilern, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen heute in unserem Podcast Neues Lernen. Heute sind zwei Wissenschaftler zugeschaltet, remote. Wir sehen uns hier über unseren Laptop, über die Kamera und hören uns jetzt auch wunderbar, nachdem wir den Ton eingeschaltet haben. Ein herzliches Willkommen, Herr Detos und Herr Cunning.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Sehr schön. Ich denke, wir starten auch direkt durch. Wir haben uns ja heute ein Thema ausgesucht in die Eignungsdiagnostik und noch genauer die Intuition in der Eignungsdiagnostik. Und ich möchte erstmal so ganz allgemein anfangen. Wir sind ja in einem Podcast Neues Lernen. Uns geht es natürlich immer viel darum, was können die Menschen im Beruf noch dazulernen? Was können sie von Anfang an, was nicht? Außerdem ist es ja auch noch so, dass wir Fachkräftemangel haben, zumindest in sehr vielen Branchen. Wie wichtig ist denn dann vor diesem Hintergrund überhaupt noch die Eignungsdiagnostik? Muss man wirklich so viel Zeit und Engagement in die Diagnostik reinstecken oder sagen nicht die meisten Unternehmen heute, ja, das lernen die Leute schon noch dazu? Ich würde vielleicht mal einsteigen mit dem Herrn Detos.
Ja, aus meiner Sicht spielt auch heute trotz des Fachkräftemangels eine gute Eignungsdiagnostik oder Personaldiagnostik eine große Rolle. Weil es geht ja immer darum, die richtigen Leute für ein Unternehmen zu finden. Und Fehlentscheidungen führen dazu, dass dem Unternehmen Kosten entstehen, dass Demotivationen entstehen im Team und so weiter. Und von daher sind alle Betroffenen, spüren letztlich negative Auswirkungen, wenn man die falschen Leute auswählt. Also ich plädiere ausdrücklich für eine sehr gute Eignungsdiagnostik, auch auf der Basis wissenschaftlicher Methoden. Ich sehe aber gleichzeitig auch, dass wir natürlich einen Arbeitnehmermarkt haben. Und in Arbeitnehmermärkten ist es für Unternehmen zunehmend wichtig, dass man Menschen für sich und sein Unternehmen, sein Team und so weiter gewinnt. Also da kommt es sehr stark auch auf die positive Beziehungsgestaltung an. Und da wissen wir auch aus den Forschungen, wie wichtig es sowohl Bewerberinnen und Bewerbern als auch den Personalern ist, dass man sich auch zu einem persönlichen Gespräch noch trifft. Und das ermöglicht dann letztlich beide Seiten eine positive Beziehung aufzubauen. Also ein klares Plädoyer für eine gute Diagnostik, aber gleichzeitig auch eine gute Beziehungsgestaltung.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Eignungsdiagnostik ist nicht nur wichtig, so wie sie immer wichtig war, sondern in Zeiten des Fachkräftemangels wird sie sogar noch viel wichtiger. Das hat damit zu tun, dass Sie heute in Ihrem Bewerberpool weniger geeignet haben als vor 10 oder vor 20 Jahren. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit per Zufall, eine geeignete Person zu finden, sinkt. Und diese sehr geringe Zufallswahrscheinlichkeit kann ich dadurch erhöhen, dass ich ein valides Auswahlverfahren einsetze. Das heißt, je schlechter der Arbeitsmarkt aus Sicht des Arbeitgebers ist, desto qualitativ hochwertiger muss das Auswahlverfahren sein. Mit dem Verfahren, mit dem ich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch ganz gut Azubis ausgewählt habe, werde ich heute schlechte Azubis auswählen können, einfach weil die Ausgangsbedingungen verschlechtert sind. Also ja, wir brauchen gute und deutlich bessere Personaldiagnostik als das, was üblich ist in deutschen Unternehmen.
Jetzt hat Herr Deters vorhin schon gesagt, er würde auf jeden Fall empfehlen, Interviews zu machen. Sagen Sie auch, eine bestimmte Methode ist im Moment ein absolutes Must sozusagen? Sagen Sie auch das Interview oder würden Sie ein anderes empfehlen, eine andere Methode?
Also natürlich ist das Interview die Methode der Wahl, kombiniert mit der Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Wir wissen aus der Forschung, dass wir allein durch ein Interview, so mit einem hochstrukturiertes Interview, ganz gute Validitäten erzielen, aber da ist noch viel Luft nach oben. Wenn es um wichtige Stellen geht, dann muss ich auch das ganze Feuerwerk der Diagnostik abbrennen. Man kann sich vorstellen, jede Methode hat Vor- und Nachteile. Das bedeutet für uns also beispielsweise, wenn wir heute eine Führungsposition besetzen, selbstverständlich machen wir eine Assessment Center. In dem Assessment Center ist ein Interview integriert. Wir machen einen Intelligenztest und wir haben zusätzlich noch verschiedene wissenschaftliche Fragebögen. Und das ist die höchste und das steigert die Wahrscheinlichkeit, eine hohe Validität zu erzielen und einen guten Treffer zu landen. Ja.
Jetzt fielen schon wichtige Stichworte, Assessment Center, wissenschaftliche Fragen, Überprüfung auf allen Ebenen. Sie haben das so schön gesagt, wir brauchen das ganze Feuerwerk der Diagnostik. Herr Deters, jetzt haben Sie einen Faktor mit in die Diskussion gebracht, nämlich die Intuition, haben darüber auch ein Buch geschrieben, die Intuition in der Personalauswahl und halten diesen Faktor eben auch für extrem relevant. Zunächst mal die Frage, was verstehen Sie denn unter Intuition?
Ja, also grundsätzlich verstehe ich unter Intuition zuerst einmal so etwas wie eine Kompetenz, die man quasi durch die Evolution vermittelt bekommen hat. Also sie ist evolutionär angelegt und hilft uns ohne bewusstes Nachdenken und ohne aktives Zutun quasi automatisch auf Informationen, auf implizites Wissen, frühere Erfahrungen, auch nicht bewusste Informationen zuzugreifen. Und von daher ist der erste Punkt meiner Vorstellung von Intuition, dass es ein Erkenntnisprozess ist. Andererseits ist es aber auch die Erkenntnis an sich. Also während die erste Definition darauf abzielt, ich habe intuitiv etwas erkannt, ist die zweite, was habe ich denn erkannt? Und da spricht beispielsweise der Intuitionsforscher Gigerenzer davon, dass Intuitionen gefühltes Wissen sind. Und dem würde ich mich durchaus anschließen. Das, was Herr Canning sagte, unterschreibe ich voll, was die Eignungsdiagnostik betrifft und dass man das Feuerwerk da abbrennen soll. Was aus meiner Sicht aber eben auch wichtig ist, dass man heute sehr stark darauf guckt, welche Haltung, welche Einstellung bringen Bewerberinnen und Bewerber mit, also auch welche Werte Und das hat natürlich dann auch wieder mit sozial-kommunikativen Kompetenzen zu tun. Und da bin ich eben davon überzeugt und die meisten Praktiker eben auch, dass es dafür der Intuition bedarf. Also um zu erkennen in einem Interview, in einem Vorstellungsgespräch, ob ich jemandem vertraue, ob ich jemanden authentisch erlebe, ob ich das Gefühl habe, dass jemand zu meinem Team passt. Das wollen Personaler in Organisationen, und zwar querbeet von KMUs bis hin zu Großunternehmen, in Interviews herausfinden. Und da hilft uns die Intuition und damit verknüpfte ja auch Emotionen, also Menschen zu verstehen und letztlich für sich zu klären, möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten.
Jetzt haben Sie ja vorher auch beide gesagt, man möchte in Zeiten des Arbeitnehmermarkts die bestmöglichen Kandidaten finden. Wie passt es dann zusammen? Also wie wollen wir eine möglichst objektive Entscheidung für gute Kandidatinnen oder passende Kandidatinnen treffen, wenn wir uns dann auf Intuition verlassen?
Ich plädiere ausdrücklich dafür, dass wir auch in der Personalauswahl weiterhin auf eine systematische Analytik aufbauen. Also ich bin absolut dafür, dass wir sowas wie Interviewleitfäden, dass wir einsetzen, Anforderungsprofile nutzen, Regeln haben, wie wir entscheiden und so weiter. Also ich bin durchaus jemand, der ausdrücklich sagt, wir brauchen eine gute Analytik. Also da bin ich voll d'accord mit Herrn Canning. Ich sage aber auch, dass wir die Intuition nicht verdammen sollten, sondern dass wir Intuitionen nutzen können als Wissensquelle. Und das halte ich eben für ganz, ganz wichtig.
Jetzt würde ich genau Raum geben, um Herrn Canning mal darauf reagieren zu lassen. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie auch gerade, was zum Beispiel das Bauchgefühl angeht, da ein ja auch gerne mal mit spitzer Zunge dagegen reden sozusagen, wenn es um bestimmte Methoden der Personalauswahl auch geht. Sie haben auch ein Buch geschrieben über die sogenannten Menschenkenner und so weiter. Reagieren Sie doch jetzt einfach im Prinzip einmal darauf, wie stehen Sie zum Thema Intuition in der Personalauswahl ganz generell?
Also zunächst stellt sich natürlich wirklich die Frage, was das eigentlich sein soll. Das ist ja so ein mystischer Begriff, der, glaube ich, eine sehr positive Konnotation in der Bevölkerung an sich hat. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist der, dass man, so kenne ich es auch aus der Psychologie, dass man sagt, Intuition ist im Grunde ein automatisierter Entscheidungsprozess, der basiert oft auf Lernerfahrungen. Das heißt, wenn Sie also über die Straße gehen, dann haben Sie irgendwie gelernt, wann ein günstiger Zeitpunkt ist, und in der Regel schaffen Sie das ja auch, lebend auf der anderen Seite anzukommen. In der Personalauswahl ist es so, dass Sie immer auch intuitive Aspekte da drin haben, weil Sie, selbst wenn Sie hochstrukturierte Verfahren durchführen, das nie zu 100% standardisieren können. Gleichwohl zeigt uns die Forschung in der Psychologie wirklich seit Jahrzehnten, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der spezifischen Forschung zur Personalauswahl, dass es keine gute Strategie ist, sich auf seine Intuition, sein Bauchgefühl, seine Menschenkenntnis, wie immer man das Merkwürdige, was wir nicht so genau fassen können, denn jetzt nennen möchte. Ich gebe nur mal ein paar Beispiele. Es gibt eine frische Meta-Analyse, die sich mit der Diskriminierung von Menschen bei der Sichtung von Bewerbungsunterlagen beschäftigt, und wir sehen, dass Menschen, die eine Behinderung haben, einen Nachteil von 41% haben gegenüber Menschen ohne Behinderung. Wir sehen, dass Menschen, die älter sind, benachteiligt werden. Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, Menschen, die unattraktiv aussehen. Das sind sozusagen nicht nur Probleme der Fairness, sondern es hat auch was damit zu tun, wen stelle ich am Ende ein und finde ich wirklich die besten Menschen. Es gibt unzählige Studien, auch in der Personalauswahl. Wir haben selbst solche Studien durchgeführt, die zeigen, dass die Erfahrung der Menschen, also erstmal unzählige Studien zu Urteilsfehlern, wie beispielsweise, dass wir sehen, dass Menschen, die gut aussehen, positiver bewertet werden, dass Menschen, die einen Adelstitel tragen, führungsstärker wahrgenommen werden, große, kräftige Menschen werden als führungsstärker wahrgenommen und. Jetzt könnte man ja denken, und ich glaube, das kann ich ja absolut nachvollziehen, dass viele Praktiker glauben, wenn ich das ja nur lange genug mache, dann habe ich ja Erfahrungen gesammelt, ich lerne sozusagen aus dem, was ich da mache, und dadurch wird so etwas wie Menschenkenntnis oder Intuition, so wie ich es jetzt definiert habe, gefördert. Das können Sie empirisch gar nicht nachweisen. Wir haben, glaube ich, 6 Studien oder 7 gemacht zu der Frage, wenn es um Urteilsfehler geht bei der Sichtung von Bewerbungsunterlagen, beim Einstellungsinterview, sind denn Leute mit Erfahrung gefeit, solche Fehler zu machen im Vergleich zu Menschen, die noch nie in ihrem Leben eine solche Entscheidung gefällt haben. Wir haben in keiner einzigen Studie gefunden, dass Praktiker nicht auch diese Fehler machen, genauso wie jeder Laie. Und das zeigt sehr deutlich, dass man, ich kann es menschlich verstehen, sich aber nicht auf seine Urteilsbildung verlassen sollte. Gleichzeitig, da kommen wir ja bestimmt noch drauf, gibt es die Forschung zur prognostischen Validität. Also das ist so die Gretchenfrage in der Personalauswahl. Wie gut kann ich mit einem Auswahlverfahren berufliche Leistung prognostizieren? Hier zeigen die Metastudien seit den 80er Jahren, dass höher strukturierte oder hochstrukturierte Interviews um ein Vielfaches besser berufliche Leistung prognostizieren können als solche Interviews, bei denen ich wenig oder gar keine Struktur habe. In den hochstrukturierten Interviews wird für Intuition wenig Raum gelassen. In den geringstrukturierten Interviews wird dafür sehr, sehr viel Raum gelassen. Und so kommt man alles in allem zu dem Schluss, dass dieses Bauchgefühl, Intuition oder wie immer ich es nennen mag, eher ein Problem ist. Das bedeutet nicht, dass das gar keine Rolle spielen darf. Ich gebe ein typisches Beispiel, wo es selbst bei uns, die werden natürlich sehr hochstrukturiert vorgehen, eine Rolle spielt. Wenn wir am Ende nach dem AC zwei Personen haben, die im Grunde gleich gut sind, wo wir jetzt aus der analytischen Diagnostik gar nicht mehr ableiten können, wer ist besser, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir sagen, und jetzt such dir einen aus, der dir besser gefällt, ne? Weil man jetzt gar keine Fehlentscheidung mehr fällen kann und vielleicht bringt das auch noch 2% Varianzaufklärung, das mag sein.
Gleichzeitig hat ja Herr Dieters ganz am Anfang auch schon den Faktor angesprochen, dass es ja auch darum geht, eine soziale Verbindung sozusagen zu den Bewerbenden aufzubauen. Ganz häufig wird ja gerade zum Beispiel in einem hochstrukturierten Interview dann unterstellt, dass da eben die, dass man halt eben so in einem derart strukturierten Verfahren drin steckt, dass man sozusagen diese Beziehung zum Bewerbenden gar nicht aufbauen kann. Es gibt ja auch den Begriff der sozialen Validität, dass die Bewerbenden das ja auch aus ihrer Sicht einschätzen. Was sagen Sie dazu? Kann man trotzdem, trotz der hochstrukturierten Verfahren, da so eine Verbindung aufbauen?
Also ein hochstrukturiertes Interview durchzuführen bedeutet ja nicht, dass ich kalt und abweisend bin. Das ist eine häufige Frage, die gestellt wird. Ne? Ich sitze da ja nicht mit dem Klemmbrett und weißem Kittel jemandem mit der Stoppuhr gegenüber und lasse den sozusagen über Stöckchen springen. Es gibt einen Smalltalk, es gibt eine Reaktion auf das, was die Personen sagen. Es gibt die Zeit nach der eigentlichen Bewertung im Interview, wo Fragen gestellt werden, wo ich aufkläre über den Beruf und das sind alles, oder den Arbeitsplatz, das sind alles die Phasen, in denen ich auch eine gute Figur abgeben kann. Es ist tatsächlich so, dass Bewerber unstrukturierte Verfahren ein Stück weit positiver erleben, weil sie ihnen einfach auch die Möglichkeit bieten, sich erfolgreicher darzustellen. Wenn sie merken, ich werde hier genommen, weil ich jemandem gefalle, dann sind vor allen Dingen soziale Kompetenzen wichtig, um erfolgreich durch dieses Verfahren durchzukommen. Das ist im unstrukturierten Interview deutlich schlechter. Wir wissen aus der Forschung, dass diese soziale Validität, also die Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern zu Auswahlverfahren, ganz stark damit zusammenhängt, wie viel Erfahrung sie damit gesammelt haben. Je häufiger sie eine bestimmte Methode, das gilt selbst für den Intelligenztest, durchführen, desto positiver bewerten sie diese Methode. Das ist der Mere-Exposure-Effekt. Ne? Sie müssen das kennenlernen, sie müssen Vertrauen finden. Und wenn jetzt einfach alle Unternehmen irgendwann, zumindest die Großen, anfangen, professionelle, strukturierte Einstellungsinterviews durchzuführen, hätten sie das Problem der sozialen Validität nicht mehr. Ich bezweifle, dass sie in einem unstrukturierten Interview allen Ernstes eine Beziehung aufbauen. Sie können natürlich einen Eindruck erleben, sie können sympathisch rüberkommen, aber das ist was komplett anderes als das, was ich nachher ja im Beruf brauche, um dauerhaft jemanden an mich zu binden.
Ja, was ich einfach wichtig finde, ist, dass wir versuchen sollten, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis, das, was Intuition ausmacht, aus so einer Schmuddelecke des Irrationalen herauszuholen. Also aus meiner Sicht ist sich auf seine Intuition zu verlassen überhaupt nicht irrational, sondern durchaus vernunftgeleitet, weil wir darüber eben sehr viel erfahren über Bewerberinnen und Bewerber, was ich schon sagte, passen wir zueinander, mögen wir uns, haben wir Lust zusammenzuarbeiten. Und da muss man aus meiner Sicht sehen, das, was die Wissenschaft seit Jahrzehnten fordert, wird in der Praxis nur rudimentär umgesetzt. Das ist ein Riesenmanko. Und da muss man sich in der Wissenschaft fragen, woran liegt es denn, dass die Wissenschaftler es nicht schaffen, die Praktiker zu überzeugen? Und das hat einerseits damit zu tun, dass natürlich in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen die Ressourcen gar nicht da sind, auch das Wissen gar nicht da ist, um entsprechende analytische Erkenntnisse umzusetzen. Wir müssen aber auch aus meiner Sicht sehen, dass die Entscheider in Organisationen sich als Entscheider fühlen wollen. Sie wollen am Ende eines Auswahlprozesses einen Entscheidungsraum haben, wo sie die Möglichkeit haben zu sagen, wir nehmen Kandidaten A oder Kandidatin B. Und dieses Bezug nehmen auf Subjekte kommt aus meiner Sicht in der bisherigen Wissenschaft zur Eignungsdiagnostik zu kurz. Wir müssen beispielsweise auch sehen, dass die Entscheider oder Entscheiderinnen in Organisationen, nehmen wir mal im großen Bereich der KMUs, die ungefähr 90% der deutschen Unternehmen ausmachen, da sitzen Menschen, die ja nicht nur Personalauswahlentscheidungen treffen, sondern die auch strategische Entscheidungen treffen, die Produktinnovationen entwickeln und so weiter und so fort. Und da gibt es in der Intuitionsforschung Erkenntnisse, dass die Manager sagen, ja, auch auf diesen Gebieten setzen wir unsere Intuitionen ein. Also zum Beispiel Nobelpreisträger Herbert Simon oder ein anderer Managementforscher wie Mintzberg, die haben schon vor Jahrzehnten ausdrücklich die Rationalität von Menschen in Frage gestellt und sagen, wir müssen uns angucken, wie Menschen dann tatsächlich Entscheidungen treffen. Und deswegen plädiere ich ja dafür, dass wir uns angucken, wie entscheiden die Menschen denn tatsächlich? Und sie entscheiden zu einem großen Teil auf Basis ihrer Intuition. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir uns mit Intuitionen in der Wissenschaft auch näher auseinandersetzen und dabei versuchen zu helfen den Praktikern, wie können sie denn ihre Intuitionen ja letztlich auch konstruktiv einsetzen. Ich bin für eine Analytik. All das, was Herr Canning gesagt hat, unterstreiche ich. Ich wehre mich aber dagegen, dass wir sagen, wir müssen Intuitionen möglichst vermeiden oder reduzieren. Das geht auch gar nicht. Die neurowissenschaftliche Forschung zeigt eindeutig, wir Menschen können unsere Intuitionen und Emotionen nicht abstellen. Die kommen und die sind auch viel schneller. Die kommen aus der Amygdala, aus dem limbischen System und die sind erstmal da. Wofür ich dann aber plädiere, ist, sie quasi einem Gegencheck zu unterwerfen durch Analytik. Also ich sage ausdrücklich, bitte nicht den Intuitionen blind folgen.
Wir haben jetzt unseren Hörerinnen gegenüber einen Vorteil, dass wir sie beide heute auch in der Kamera sehen. Und ich habe so ein bisschen das Mienenspiel von Professor Canning verfolgt. Sie haben am Anfang sehr stark zugestimmt, als Sie gesagt haben, wir müssen den Praktiker unterstützen, dass sie zu einer validen Entscheidung kommen. Jetzt haben Sie noch ein paar Mal den Kopf geschüttelt. Ich gebe Ihnen einfach mal den Raum, darauf zu reagieren.
Also ich finde gut, das zu untersuchen und ich könnte mir vorstellen, dass Intuition am Ende ein paar Prozent zusätzlicher Varianz bringt, aber wir wissen auch sehr viel darüber, wie Menschen Urteile bilden, zum Beispiel auf der Grundlage von Körpersprache und dass sie dabei massiv die Aussagekraft von Körpersprache um ein Vielfaches überschätzen. Also ich finde, das ist zu weit, diese Forderung, so wie ich sie verstanden habe.
Herr Deters, wie stehen Sie dazu? Also gibt es aus Ihrer Sicht eben auch empirische Belege, die die Intuition als so relevanten Faktor irgendwie zeigen? Und vor allem auch, ich fand spannend, Sie haben ja darüber gesprochen, Herr Canning, dass Sie das eben auch nicht zu 100% ausschließen, dass es eine, wie Sie gesagt haben, geringe Dosis immer geben kann, auch bei diesen hochstandardisierten Interviews. Welche Dosis sozusagen, Herr Deters, haben Sie denn im Kopf? Also muss die deutlich höher sein oder sind Sie vielleicht gar nicht so weit auseinander?
Also ich glaube, wir sind, was die wissenschaftliche Methodik betrifft, überhaupt nicht auseinander. Was ich anders sehe, ich habe nicht oder ich möchte nicht so verstanden werden, dass ich sage, wir brauchen mehr Intuition, sondern mir geht es darum, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass in der Praxis die Entscheiderinnen und Entscheider sagen, ich setze und will auch meine Intuition einsetzen. Und ich plädiere dafür, dass wir das ernst nehmen, dass wir diese Menschen als Subjekte wahrnehmen, die auch einen Entscheidungsraum haben wollen, die nicht nur abhängig sein wollen von Ergebnissen der Analytik, sondern da auch eine Kompetenz sehen. Mit aller Fragwürdigkeit, die ich natürlich auch kenne. Deswegen plädiere ich ja für eine sogenannte reflektierte Intuition, der Intuition nicht blind zu folgen. Wir wissen selbstverständlich, dass auch Intuitionen und damit verknüpfte Emotionen mit Kategorisierung, mit Deutungsmustern, mit Stereotypen und so weiter verknüpft sein können. Die Gefahr sehe ich. Ich sage nur, das, was Sie ja sagten, Herr Canning, dass wenn ich jemanden in einem Assessment Center erlebe, dass dann Intuitionen hochkommen und ich sage, lass uns drüber sprechen, welche Intuition habe ich, welche Emotion kommt denn hoch, wenn ich den Bewerber sehe. Ich selbst habe an, ich weiß nicht, über 100 Assessment-Centern teilgenommen. Wie oft habe ich erlebt, dass wir am Ende eines Assessment-Centers ein analytisches Ergebnis hatten, einen bestimmten Punktwert und dann sagten aber die Beobachter, also so ist positiv sehen wir das nicht, wir haben ein ungutes Gefühl, die Stelle dieser Person zu geben. Und dann darüber zu reden, was ist es denn? Was bewegt uns denn da zu sagen, das sehen wir kritisch, wir sehen das analytische Ergebnis kritisch. Darum geht es mir. Mir geht es darum, lassen Sie uns die Intuition aus der Schmuddelecke rausholen, auch aus der Ecke des, wie Sie sagten, mystischen. Lassen Sie uns offen darüber reden, was ich empfinde, wenn ich einen Bewerber sehe. Das ist mir was Wichtiges.
Meine nächste Frage wäre noch an der Stelle, die Herr Dieters vorhin so schön exemplarisch dargestellt hat. Man hat eben ein Assessment Center, man hat beobachtet, man hat bewertet und dann passiert es ja aber auch, wenn man diejenigen, die Beobachtenden vorher schult, dass dann vielleicht tatsächlich eben so ein Bauchgefühl aufkommt und man denkt, das passt irgendwie nicht. Und dann empfahl ja Herr Dieters, dass man da einfach auch mal das offen sagt und darüber spricht. Was würden Sie denn ganz konkret empfehlen, an dieser Stelle dann zu machen?
Ganz konkret.
Es gilt erstmal, dass der Maßstab vorgegeben wird durch die verhaltensverankerten Skalen. Mein Job als Beobachter ist, das vernünftig auszufüllen. Und ich sage immer, wenn Ihnen irgendwas auffällt, wo Sie denken, wir sollten da heute Nachmittag nochmal drüber reden, etwas, was vielleicht nicht in den Skalen drin ist, bitte verwursteln Sie das da nicht in Ihre Bewertung, sondern schreiben Sie das auf. Und ich kenne auch die Situation, allerdings relativ selten, dass wir am Ende einen Kandidaten haben, der alle Mindestanforderungen erfüllt und dennoch will den eigentlich keiner einstellen. Und selbstverständlich wird er dann nicht eingestellt, ne? Weil ich mir natürlich darüber im Klaren bin, dass ich ja in meiner Anforderungsanalyse nicht den gesamten Kosmos dessen, was irgendwo wichtig sein kann, für die Stelle erfasst haben kann. Und außerdem kann ich auch in meinem Assessment Center, das ja pro Kandidat maximal so 3 Stunden dauert, kann ich ja auch nicht alles messen. Es geht darum, die wichtigen Dinge zu untersuchen, sich abzusichern, noch mit Fragebögen gegen eventuelle Schwierigkeiten, die jemand mitbringt. Und ich habe das auch schon mal erlebt, dass man dann im Assessment Center erst durch das Verhalten der Menschen merkt, uns fehlt eine Dimension. Wir haben gar nicht daran gedacht, dass das auch noch wichtig sein könnte. Das ist also eine Schwäche der Anforderungsanalyse. Wichtig ist halt im Auswahlverfahren, es geht ja um die Mindestanforderung. Zumindest bei uns geht es immer um die Mindestanforderung, dass ich sage, das muss jemand mitbringen. Und wenn er das nicht mitbringt, habe ich ein Problem. Dann kann man fragen, kann man das noch trainieren? Ja oder nein, was ist das für eine Dimension? Führung, Rhetorik kann ich trainieren, Gewissenhaftigkeit werde ich wohl kaum trainieren können. Also natürlich würde man nicht sagen, das rechnet am Ende der Computer aus und den müsst ihr jetzt einstellen. So würden wir das natürlich auch nicht machen. Die Frage ist, ob man das jetzt Intuition nennt oder ob das einfach bedeutet, die Leute haben noch weitere Facetten wahrgenommen, wo sie sagen, das steckt da noch nicht drin in dem Auswahlverfahren oder schlichtweg ganz einfach in den Ankern, in verhaltensverankerten Skalen fehlt noch etwas, was aber sich auch, wenn wir die Beispiele sehen, in den Rollenspielen auch noch wichtig ist. Also wenn man so will, ist eine Schwäche auch der Entwicklung des ACs. Man würde sich ja wünschen, dass es da schon alles drin, kann ich alles reinpacken. Aber an den Stellen weiß man dann, wenn ich das Verfahren nochmal durchführe, muss ich das nachschärfen. Dann muss ich halt auch die Verhaltensanker nochmal erweitern. Ja.
Ist es also, so wie Herr Canning das jetzt beschreibt, das, was Sie so in etwa unter reflektierter Intuition verstehen oder wie genau würden Sie das definieren, Herr Dieters?
Also ich kann das nur unterstreichen, was Herr Canning gerade gesagt hat. Ich sehe das genauso, dass man darüber reflektieren muss. Für mich heißt dann genau reflektierte Intuition, dass ich darüber spreche. Das kann gerne so sein, wie Herr Canning meinte, dass man eine zusätzliche Dimension bei der Bewertung einführt. Also, dass man aber die Möglichkeit hat, offen und ehrlich über diese Dinge zu sprechen. Ich habe ja in meinem Buch geschrieben, dass ich für eine Kultur der Offenheit plädiere, wo man nicht immer alles nur rationalisieren muss. Ich habe gerade heute noch einen Artikel gelesen, dass Unternehmen empfohlen wird, bei Bewerberabsagen, wenn die dann nachfragen, was waren die Gründe, ja, keine Gründe anzugeben. Und wenn, dann wird das alles rationalisiert und mit sogenannten Fakten untermauert, da ist man nicht ehrlich. Und mir geht es um die Ehrlichkeit in der Auswahl, dass man diese Themen anspricht. Ja, also dass man klar sagt, ich habe das Gefühl bei dem Kandidaten und ich habe jenes Gefühl. Und dann sich darüber austauscht, welches Gefühl hast du, welches Gefühl habe ich oder welche Intuition habe ich, welche Intuition hast du, woher kann das kommen, was hat das vielleicht mit meiner eigenen Erfahrung, mit meiner Vergangenheit zu tun, sodass man, ja, das ist für mich dann die reflektierte Intuition, sich also gemeinsam hinsetzen und reflektieren, was empfinden wir letztlich über den Bewerber? Passt er zu uns? Wollen wir ihn haben? Erlebe ich den Bewerber authentisch? Vertraue ich ihm? Und was bei Entscheidern oder Entscheiderinnen in Unternehmen so wichtig ist, Personalauswahl ist eine Entscheidung für die Zukunft. Die Zukunft ist ungewiss. Also die Frage, habe ich Lust und will ich mit dieser Person in den unbekannten Raum der Zukunft gehen? Und dafür wollen wir unsere Intuition, aber die reflektierte Intuition einsetzen und ihr nicht blind folgen.
Noch eine Nachfrage dazu. Wir reden ja hier auch immer in unserem Podcast über das Lernen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann nehmen Sie gerade so die Dimension wahr, dass die wenigsten in dieser Offenheit leben und sich eben hinter Ratio verstecken. Was würden Sie denn sagen, wie kommen wir dahin, dass man wirklich eine reflektierte Intuition auch entwickelt und dass die Leute wieder bereit sind, darüber zu sprechen?
Für mich wäre erstmal wichtig, dass man solche Diskussionen, wie wir sie heute führen, mehr führt. Dass man über Intuition und auch Emotionen in der Diagnostik oder hier konkret in der Personalauswahl spricht. Dass man das zum Gegenstand von Ausbildung und Studium macht. Dass man, Sie hatten das vorhin angesprochen, auch im Rahmen von Beobachterschulungen für Assessment Center thematisiert. Das wäre für mich das eine. Also integrieren in Ausbildung und Schulung. Ich mache das bei uns an der Uni. Ich spreche mit Studierenden über dieses Thema und dann höre ich immer wieder, ist ja spannend, haben wir noch nie in anderen Fächern drüber reflektiert. Erscheint Ihnen aber sehr, sehr wichtig. Das ist das eine. Dann das Thema Reflexion allein und mit anderen, auch um sich seiner Biases, seiner Stereotypen und so weiter bewusst zu werden. Und dann sowas wie kollektive Intuition entwickeln, Rationalisierungen auch hinterfragen. Dann zeigt die Forschung, dass man über Achtsamkeitstraining, über bewusste Entspannung, also man findet das selbst in Büchern von Kant, der ausdrücklich für Intuition plädiert und sagt, viele seiner Gedanken seien ihm im Zustand von Entspannung gekommen, wo er spazieren gegangen ist. Also Entspannung schaffen, damit der Geist auch diese Dinge entdecken kann und diese Wissensquellen nutzen kann. Achtsamkeitstraining spielt damit rein. Und letztlich ist für mich das Entscheidende eine Kultur der Offenheit, was natürlich eine Vertrauenskultur voraussetzt. Also, dass man auch offen über diese Dinge reden kann, ist Voraussetzung. Und das ist für mich ein Kernpunkt, Kultur der Offenheit für Intuitionen schaffen und sie nicht versuchen, in so eine Schmuddelecke zu stellen, dass man sie vermeiden muss.
Ich würde das gerne nochmal Herrn Cunning geben. Also einerseits, glaube ich, haben wir so ein bisschen die Thematik, dass Sie es sozusagen nicht Intuition nennen wollen, um dann nicht jedem Bauchgefühl in der Eignungsdiagnostik großen Raum zu geben. Andererseits hatte ich schon den Eindruck vorhin, dass wir schon so einen gemeinsamen Punkt haben, in dem man Reflexion oder über gewisse Dinge nochmal reflektiert und darüber spricht. Also sind wir da jetzt so einem gewissen gemeinsamen Nenner oder sagen Sie, das, was Herr Deters fordert, geht noch mal darüber hinaus, was Sie zulassen würden?
Ich bin noch nicht ganz sicher. Also das, was ich gelesen habe, geht deutlich darüber hinaus. Ich glaube, dass wir jetzt in dieser Diskussion so abstrakt bleiben, dass man sich da auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann. Was mir wichtig wäre, bevor man jetzt sagt, das ist alles so wichtig und im Grunde seine Argumentation ja aus der Grundlagenforschung herauszieht, dass man sagt, ja und jetzt brauchen wir bitteschön auch die Studien, die empirischen Belege dafür, dass die Intuition etwas bringt. Und ich möchte auch eine Vorstellung davon haben, wie viel bringt es denn eigentlich? Es gibt ja aus der sozialpsychologischen Grundlagenforschung Studien, die untersuchen, inwieweit kann ich, wenn ich einen Menschen sehe, wie er sich im Raum bewegt und irgendetwas da macht, inwieweit kann ich auf die Big Five schließen? Das geht sehr schlecht mit einer ganz geringen Beobachterübereinstimmung, aber es geht. Es gibt auch eine Studie, die schaut, inwieweit kann ich mit solchen Bauchurteilen, nenne ich sie ja, inwieweit kann ich die Einschätzung einer Führungskraft im Berufsalltag vorher sagen, da finden Sie ein paar Prozent Varianz. Ne? Das ist doch das Entscheidende. So gehen wir ja auch in der Forschung ansonsten vor. Ich will wissen, was kann ich erwarten, wenn ich einen Intelligenztest einsetze und wie viel besser wird mein Interview, wenn ich es hochstrukturiere. Und so würde ich dann auch gerne wissen, und was bringt mir jetzt obendrauf vielleicht noch die Intuition, wo schadet sie und wo nützt sie mir etwas? Das ist das. Und erst dann, wenn ich das weiß, würde ich nach außen gehen. Ich sehe die Gefahr einfach in dieser Argumentation, dass mir hier absolut offene Türen einrennt in einem Markt, der, unterprofessionalisiert ist. Die Personalarbeit in Deutschland ist vorwissenschaftlich, um es ganz freundlich auszudrücken. Das heißt, das hat mit den Erkenntnissen der Forschung der letzten 50 Jahre in den allermeisten Unternehmen nichts zu tun. Manche sind so klein, dass ich das verstehen kann, manche sind hinreichend groß, dass ich das nicht verstehen kann. Und jetzt in einer solchen Situation, wo wir sagen, die meisten, um ein Bild zu kreieren, die meisten Menschen, die mit langen weißen Kitteln in der Klinik arbeiten, sind in Wirklichkeit Heilpraktiker, denen dann auch noch zu sagen, das ist gut, dass ihr eurer Meinung führt, läuft ganz konträr zu dem, was man eigentlich machen müsste, nämlich diese Leute zu Medizinern auszubilden. Wohlwissend, dass manches, was der Heilpraktiker macht, den medizinischen Prozess vielleicht sogar noch erweitern kann, weil die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Da sehe ich die große Gefahr dieser Argumentation. Denn so differenziert, wie wir es jetzt betrachtet haben, dass man sagt, ja, da können ja noch ein paar Prozent obendrauf kommen und 100% kann es ja eh nicht strukturieren, so wird es ja nicht wahrgenommen, sondern im Sinne des Confirmation Bias habe ich jemanden, der sich maßlos überschätzt in seiner Urteilsbildung. Fragen Sie mal Absolventen, haufenweise können die mir das erzählen aus der Praxis, dass sie Vorgesetzte haben, die wie Donald Trump auftreten und die sich alles zutrauen. Die würden auch einen Space Shuttle fliegen, wenn man sie nur lässt. Und dass so jemand dann noch liest, ja, du musst deiner Intuition trauen, das ist kontraintuitiv. Nicht kontraintuitiv, das ist kontraindiziert. Ich glaube, man schadet damit dem, was wir derjenigen, die in Praxis interessiert sind, in der Forschung, sind ja bei weitem nicht alle, das, was wir seit Jahren eigentlich versuchen.
Und Herr Deters, eine letzte Frage. Gibt es von Ihrer Seite da schon Pläne, um wirklich das Phänomen mehr zu erforschen?
Also es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Forschern, sowohl in der Psychologie als auch in der Wirtschaftswissenschaft, die sich mit Intuitionen beschäftigen. Ein Kollege aus England, Sadler Smith, hat gerade vor kurzem ein neues Buch über Intuition im Business veröffentlicht. Die Forschungen laufen auf diesem Gebiet, und um diese Forschungen voranzutreiben, muss man eben diesen Begriff der Intuition klären und sich damit auseinandersetzen. Das habe ich ja versucht, immer wieder deutlich zu machen. Also die Menschen in der Praxis ernst nehmen. Für mich ist aber die Gefahr, wenn ich sage, ihr müsst eure Intuitionen möglichst abstellen, dass ich damit dem Menschen in der Wirklichkeit nicht gerecht werde. Die ist da und die will genutzt werden. Es ist ein Erkenntnisweg, und dieser Erkenntnisweg sollte aus meiner Sicht wahrgenommen werden, aber man sollte ihm nicht blind folgen. Deswegen sagte ich ja, die Analytik soll durch Intuition und die Intuition durch Analytik gegengecheckt werden. Deswegen eine systematische, analytische, wissenschaftlich fundierte Vorauswahl ist notwendig, und dann kann aber die finale Entscheidung, also wenn ich jetzt im Personalbereich tätig bin, ich suche 3 Kandidaten oder 2 Kandidatinnen aus, stelle die einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin vor und diese Person kann dann entscheiden. Wenn die gesamte Vorauswahl analytisch sauber gelaufen ist, wo ich all das vermieden habe, was wir diskutiert haben, dann darf auch die Intuition eingesetzt werden, und sie wird auch eingesetzt, und wir kriegen sie nicht raus, und deswegen plädiere ich ja für die offene Kultur der Diskussion dieser Intuition.
Ja, liebe HörerInnen, ihr habt es gemerkt, dieses Mal haben wir unsere Gesprächspartner nicht noch am Ende vor die Aufgabe gestellt, ein Resümee in 2 bis 3 Sätzen zu bringen, weil wir eigentlich fanden, dass sie beide schon gegen Ende sehr gut auf den Punkt nochmal gebracht haben. Aber ich finde, es besteht schon so eine kleine Herausforderung für dich, Julia, weil du das immer so schön machst, nochmal eine Einordnung oder eine Zusammenfassung des Gesprächs zu versuchen.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Versuch, und es wird nicht einfach, dieses komplexe Thema nochmal auf den Punkt zu bringen. Also was sicher klar wurde, Professor Deters hat sich dafür stark gemacht, dass wir Intuition als relevante Größe in der Personal- Auswahl wahrnehmen und ihr eben auch einen Platz einräumen, nicht abseits der Analytik, aber eben doch einen relevanten Platz, während Professor Cunning durchaus davor warnt, dass wenn wir jetzt der Intuition so Tür und Tor öffnen, dass es zu verknappt wahrgenommen wird und die Analytik doch ein bisschen auf der Strecke bleibt.
Das heißt, wir gehen jetzt nicht mit dem Satz raus, wir sind jetzt alle total intuitiv unterwegs, sondern wir halten uns immer noch an die Methodik der Personalauswahl und an die diagnostischen Grundlagen, die wir so haben. Aber trotzdem sagt mir jetzt meine Intuition, tata, es fehlt noch die Checkout-Frage und außerdem sagt das ganz rational unser Gesprächsablaufzettel.
So ist es. Dann lassen wir mal den Würfel sprechen sozusagen.
Checkout.
Mit welchem Gedanken oder mit welchem Gefühl gehst du jetzt aus diesem Podcast?
Also tatsächlich habe ich das vorhin im Einstieg auch schon mal gesagt, man diskutiert ja auch privat immer schon mal drüber, wie viel Intuition lässt man so bei Entscheidungen zu. Und gerade in letzter Zeit, muss ich sagen, haben wir, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir suchen ja nach einer Wohnung, liebe HörerInnen, falls ihr was wisst in Freiburg, dass man dann natürlich rational drüber nachdenkt, wo will man wohnen. Aber am Ende ist es auch eben dieses Gefühl, wie fühle ich mich jetzt hier wohl? Und das ist allein der Bauch, der das dann noch entscheiden kann. Und ich finde es einfach eine sehr, sehr spannende Frage. Und gerade bei, wenn es um das Thema Entscheiden geht, gibt es da ja auch schon einiges an Literatur. Aber ich fände es jetzt wirklich spannend, nochmal in der Personalauswahl Studien aus der Praxis, empirische Studien zu haben, um das nochmal nachvollziehen zu können. Weil das ist ja wirklich ein Thema, das merkt man auch bei Professor Cunning, dass er da wirklich auch emotional werden kann, wenn er aus der Praxis berichtet, wie es nicht gut läuft. Und ja, das nehme ich jetzt mir nochmal mit, dass man halt auch Bauchgefühle durchaus nochmal reflektiert und auch nochmal über das Bauchgefühl im Endeffekt spricht.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich hatte irgendwie davor noch gar nicht so stark über dieses Thema nachgedacht, zumindest eben nicht im Kontext von Personalauswahl, weil klar, man kennt es irgendwie und das zeigen auch viele Studien irgendwie, man hat entweder eine Sympathie oder nicht und man kann aber manchmal dieses Bauchgefühl eben nicht einordnen. Und ich glaube, ich versuche jetzt mal ein bisschen bewusster auch eben im Privatleben das so mitzunehmen und mich manchmal zu fragen, woher dieses Bauchgefühl kommt oder ob ich das eben auch noch ein bisschen mehr rational einordnen kann, damit es auch eine Rolle spielt.
Genau. Da haben wir jetzt am Ende wieder über Gefühle gesprochen. Dabei war das doch unsere letzte Podcast-Folge mit Magdalena Rogel.
Aber ich glaube, in einem sehr, sehr komplexen Rahmen.
Dann, liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wenn ihr das jetzt noch hört, wart ihr das. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ja, tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.